ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Mittwochvormittag eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Markus Schwarz. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie haben einen ganz spannenden Beruf, den nur wenige Menschen in Deutschland machen. Sie sind forensischer Entomologe. Also Forense kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Sonntagabend-Krimi.
Ja.
Und Entomologe ist im Grunde aus dem Altgriechischen, heißt Insektenforscher. Das
genau.
Heißt, Sie haben ein großes Herz für Insekten?
Ich habe ein sehr großes Herz für Insekten. Das ist tatsächlich seit Kindestagen an so eine Passion von mir. Ich bin jetzt nicht so der Sammler, aber das Interesse ist auf jeden Fall schon länger da.
Wie fing das an?
Ach, das war eigentlich als Kind, wurde mir nie gesagt, fass das nicht an. Das war, glaube ich, so eine Triebfeder. Meine Mutter ist Biologielehrerin am Gymnasium und mein Opa Landwirt, diplomierter Landwirt. Und das wurde mir nie gesagt, dass ich mich von irgendwas fernhalten soll. Und deswegen hatte ich immer alles Mögliche direkt in der Hand. Käfer, Schlangen, Kröten, alles wurde mit nach Hause genommen.
Wie sah das im Kinderzimmer aus? Wimmelte das nur so von Viechern?
Nein, tatsächlich. Im Kinderzimmer war dann, glaube ich, auch für meine Eltern irgendwann Schluss, dass ich da irgendwas Lebendes mit reingebracht habe. Aber draußen war schon die Begeisterung immer relativ groß, ja.
Wie verbinden Sie denn jetzt Forensik und Insektenforscher?
Also ursprünglich habe ich dann nach meinem Abitur und der Wehrpflicht Forstwissenschaften studiert. Und in der Forstwissenschaft sind natürlich Insekten eins der großen Themen, sowohl als Nützlinge als auch als Schädlinge, je nachdem, wie man das eben begreift. Und deswegen war auch da die Ausbildung sehr groß, was die Bandbreite anging. Und dann habe ich mir irgendwann mal von Simon Beckett, Die Chemie des Todes, eins der kriminalistischen Urwerke, wenn es darum geht, die Entomologie zu beschreiben. Und da stand dann auf den ersten Seiten, ja, alle Fliegenmaden wandern immer Richtung Süden ab, perlschnurartig aufgereiht. Und da habe ich so gedacht, nee, das glaube ich nicht. Und bin zu einem Betreuer gegangen, der in der Fauna bei uns gearbeitet hat, und habe gesagt, Mensch, das müssen wir mal überprüfen.
Da war der Forschergeist geweckt
und dann haben wir einfach in den Taranner Wald zuerst ein totes Wildschwein und das Jahr darauf ein totes Hausschwein gelegt, haben Bodenfallen drumherum aufgestellt, haben das mit Temperaturmessgeräten bestückt und dann haben wir einfach geguckt, stimmt das wirklich? Und es stimmt nicht.
Gleich mal widerlegt. Aber wie cool, dass sich dann auch jemand darauf eingelassen hat, diese Forschung dann mitzumachen, ne?
Auf jeden Fall. Und es hat tatsächlich auch was angestoßen, weil man hat über Jahre hinweg immer gesagt, wir brauchen Totholz im Wald. Totes Holz, stehende Bäume, tot, abgestorben, umgefallene Bäume, tot, abgestorben. Da gehen Pilze ran, Insekten ran, da kommen Vögel und pickern die Maden wieder raus. Und also quasi, da hat man richtig drauf geachtet, was das für die Artenvielfalt tut. Man hat auf das Totholz geschaut und es gab zig Publikationen zum Totholz und es gab aber nichts zum toten Tier. Und jetzt hat man auf einmal rausgefunden, ja Mensch, totes Tier ist ja auch interessant.
Ist ja auch Natur eben.
Genau, und jetzt hat man in den ganzen Nationalparken, im Bayerischen Wald fing es an, jetzt im Harz, im Wattenmeer, legt man auf einmal wirklich mit Absicht tote Tiere hin, um zu gucken, was macht das für die Artenvielfalt. Weil da kommen ja innerhalb von 12, 15 Wochen Tausende und Abertausende Tiere aus diesem toten Tier wieder hervor. Meistens Insekten.
Ja.
Und die werden natürlich auch wieder gefressen von Vögeln, Amphibien, Reptilien. Und damit befeuert man das Ökosystem aus einer sehr kleinen Biomasse in sehr kurzer Zeit.
Gibt es also doch noch Hoffnung in Sachen Artensterben bei den Insekten, ne?
Die Aasfresser werden wahrscheinlich die Letzten sein, die sich irgendwie auch durch den Klimawandel beeindrucken lassen. Also gerade unsere Schmeißfliegen, die freut es ja eher, wenn es noch wärmer wird.
Ja, was sagt man? Kakerlaken und Ratten halten irgendwie durch.
Genau, also zum Schluss sind es die Schmeißfliegen und die Kakerlaken. Aber ja, die Schmeißfliegen sind da wirklich so perfekt auf Wärme angepasst. Es darf nicht zu trocken sein, weil dann das Futter zu schnell vertrocknet. Aber die haben wirklich nur Vorteile, wenn es wärmer wird. Und es wandern auch Arten ein aus dem Mittelmeerraum beispielsweise, die jetzt bei uns auch langsam heimisch werden.
Sie hatten direkt, als Sie ankamen, auf dem Flur mit meiner Kollegin gleich einen guten Tipp, wenn man von einer Wespe gestochen wird und was man macht, wenn man von einer Biene gestochen wird.
Genau.
Vielleicht können Sie den gleich weitergeben.
Also Bienen stechen eine Säure und ungefähr pH-Wert 4,4 bis 5, also wirklich ein saures Gift, kann man fast sagen. Und da ist es natürlich besser, wenn man mit einer Base behandelt, beispielsweise mit Seife.
Einfach draufschmieren?
Einfach draufschmieren und richtig schön unter fließendem Wasser richtig einreiben und auch ein bisschen drauflassen. Und Kernseife eignet sich da wahrscheinlich am besten. Und Wespen hingegen stechen eine Base. Das heißt, da muss man mit Essig gegenwirken. Wenn man das jetzt vertauscht, macht es wahrscheinlich die Giftwirkung nur schlimmer bei dem jeweils anderen Tier.
Sie arbeiten am Institut für Rechtsmedizin in Leipzig. Also jetzt können ja Unglücke, Morde und solche Fälle überall passieren. Sind Sie ständig unterwegs? Wie ist es bei Ihnen?
Ich bin häufiger unterwegs, ja. Also hauptsächlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hamburg und je nachdem, wer zusätzlich noch Fragen hat. In den meisten Fällen ist es aber auch schon so, dass ich die Kollegen, die dann vor Ort sind, in irgendeiner Weiterbildung schon mal darauf geschult habe, worauf es ankommt. Und auf dem anderen Punkt, ich bin eigentlich den meisten Zeitraum über erreichbar. Das heißt, man kann mich auch, wenn man jetzt irgendwo aus einem anderen Institut Fragen hat, eigentlich durchgängig erreichen. Also wir sind da schon relativ auf einem schnellen und kurzen Kontaktweg miteinander vernetzt.
Wie viele Leute in Deutschland gibt es denn, die den Job so in ihrer Art machen?
Insgesamt an rechtsmedizinischen Instituten sind es 4 Leute und dann gibt es noch 2 Kollegen am Bayerischen LKA, die das auch noch betreuen. Ansonsten 2 Kollegen am Institut in Frankfurt, eine Kollegin in Jena und ich in Leipzig.
Das klingt jetzt so, als wird einfach so wenig passieren, dass man mehr nicht braucht, oder gibt es da den Fachkräftemangel?
So viel passiert auch wirklich nicht. Da sind wir in Deutschland glücklicherweise auf einer sehr sicheren Insel, muss man wirklich so sagen, wenn man sich auch schon europäische Nachbarländer anschaut. Da passiert mehr, auch durch andere politische Strukturen bedingt oder durch andere Gesetzgebungsverfahren. Ich war jetzt schon in Neuseeland, da passiert noch weniger an den forensischen Instituten. Die haben teilweise gar keine richtige Rechtsmedizin, so wie wir. Und dann war ich aber auf der anderen Seite auch in Mexiko. Und da haben wir dann am Tag 4 oder 5 erschossene Menschen im Sektionssaal gehabt. Da passiert dann wieder unglaublich viel.
Wobei es bei uns hier leider auch die Statistiken gibt, dass Gewaltkriminalität zunimmt, Messerangriffe beispielsweise. Stellen Sie sowas fest?
Eher weniger. Also die Angriffe mögen zwar passieren, aber sie verlaufen dann eben in den seltensten Fällen tödlich, sodass es für uns in einem größeren Umfang relevant wird. In den meisten Fällen sind es dann schwere Körperverletzungen und das ist dann, wird auch von uns an den Instituten, dementsprechend von den ärztlichen Kollegen auch mit untersucht. Aber das sind dann eben keine vollendeten Tötungsdelikte, sondern versuchte Tötungsdelikte oder eben schwere Körperverletzungen. Wobei man auch da in der Gesamtstatistik sagen muss, da gibt es andere Punkte, wo es anders zunimmt beziehungsweise vielleicht auch abnimmt. Also die Zahl der Tötungsdelikte, der vollendeten Tötungsdelikte, die ist ja seit Jahren leicht rückläufig.
Was einfach eine gute Nachricht ist.
Jetzt
kommen Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Aus Sindelfingen beispielsweise hat Ariane geschrieben und sie sagt, das Thema Serienkiller, das scheint in Deutschland ein Tabuthema zu sein. Gibt es sie gar nicht?
Sehr selten. Dadurch, dass wir relativ engmaschig besiedelt sind, jetzt im Vergleich zu den USA, wo Serientäter tatsächlich wirklich ein Ding sind, ist das bei uns in den seltenen Fällen so, dass man sehr lange ermitteln muss, bevor man zumindest einen Tatverdächtigen hat. Also wir haben sehr viele Kameras, sehr dicht und engmaschig, wir haben eine Verkehrsüberwachung, wir haben sehr viele Leute, die auch zu Unzeiten noch unterwegs sind, überall. Also da muss man sich manchmal wundern, wenn man so hört, wer Zeuge ist und wann die noch irgendwo unterwegs waren, mit dem Hund, mit dem Fahrrad, als Geocatcher. Also da hatten wir schon die verrücktesten Sachen, wie Tötungsdelikte dann zum Schluss aufgeklärt wurden durch einen Hinweis. Und wir haben natürlich eine sehr engmaschige DNA-Auswertung auch. Also sobald man irgendwo eine DNA hinterlässt, ist das natürlich dann für den nächsten Fall auch gleich wieder mit auf dem Schirm. Und damit ist es für Serientäter in Deutschland zumindest sehr schwierig, wirklich Fuß zu fassen. Da spielen natürlich die Krimiromane eine große Rolle. Also mein Autoren- und Verlagskollege Sebastian Fitzek und auch der Kollege Michael Zokos, die lieben ja Serientäter in ihren Büchern.
Ich habe jetzt gesagt, in den Krimis scheint das noch nicht angekommen zu sein.
Genau, aber da ist es natürlich ein Spannungsfaktor. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, es gab einen Leichenfund und dann den Rest der Zeit sitzt der Polizist im Büro und ermittelt und telefoniert und auf der anderen Seite sitzt der Rechtsmediziner, nachdem er sein Gutachten geschrieben hat, im Büro und hört von dem Fall erstmal sehr lange nichts, weil erstmal nichts mehr passiert. Also die Ermittlungsarbeit, die durchaus Zeit verschlingt, kann man eben nicht spannend darstellen. Deswegen muss immer wieder was passieren und das löst man natürlich als Krimi-Autor am besten mit dem nächsten Tötungsdelikt.
Aus vielen Krimis und Serien ist das bekannt. Wenn jemand stirbt, wird der Todeszeitpunkt mit Hilfe von Insekten bestimmt. Markus Schwarz, das ist Ihr Job. Lässt sich das überhaupt in wenigen Sätzen beschreiben, was Sie dann alles machen?
Ich versuch's. Also alle Insekten sind wechselwarme Tiere und sind in ihrer Wachstumsgeschwindigkeit von Temperatur und Luftfeuchte abhängig. Wenn man die Temperatur kennt und wenn man die Insektenart kennt, kann man quasi zurückrechnen, wann das Insekt das erste Mal auf den Menschen draufgekommen ist. Und da geht man dann davon aus, dass das unmittelbar nach dem Todeseintritt passiert ist. Und damit kann man dann recht gut rekonstruieren, wann die Person ums Leben gekommen ist.
Jetzt war es am Wochenende draußen richtig schön. Ich habe den ersten Zitronenfalter gesehen, ja. Schmetterling. Wäre das überhaupt vorstellbar an einem Tatort?
Zitronenfalter? Durchaus. Also manchmal kommen Insekten wirklich auch an stark verweste Leichen, um dort ihren Mineralienhaushalt aufzubessern. Da sitzen dann also wirklich so am Rand von so einer Pfütze aus Leichenflüssigkeit die Schmetterlinge und ziehen sich da verschiedene Mineralien, die sie halt zum Leben brauchen. Genauso wie große Kothaufen von Kühen auch. Da sieht man manchmal Schmetterlinge dran. Nur um den Mineralienhaushalt beispielsweise aufzubessern.
Sie halten ja auch viele Vorträge. Gibt es dann da, brauchen wir eine Triggerwarnung, wenn Leute zarter beseitet sein sollten, wenn wir jetzt ihre Fälle gleich hören?
Vielleicht, ja. Also jeder, der damit nicht so gut umgehen kann, sollte vielleicht kurz mal umschalten, weghören oder sich die Ohren zuhalten oder mit einem halben Ohr nur hinhören. Vielleicht leiser drehen.
Wenn es zu blutrünstig
wird.
Was sind denn so die typischen Insekten, die beim Leichenfund vorzufinden sind? Ich denke da irgendwie an Schmeißfliegen. Sind das die Geier der Insekten?
Die Schmeißfliegen, das kann man tatsächlich so bezeichnen, weil in einem großen intakten Ökosystem, beispielsweise der afrikanischen Savanne oder wirklich auch in eher ländlichen Regionen sind Vögel und größere Aasfresser wirklich die ersten, die an einen Körper kommen. Wir hätten in Mitteleuropa theoretisch auch eine durchaus passable Population von diesen Tieren. Wölfe kommen langsam wieder, Geier sind ausgestorben, weil wir eben zu viel Aas weggeräumt haben im Laufe der Jahrzehnte. Deswegen sind Geier wirklich ausgestorben. Wenn Aas rumliegen würde, hätten wir hier auch eine größere Aasfauna, die zuerst kommt. Aber da haben wir eben hier die Schmeißfliegen, die eine hervorragende Sinnesleistung haben und Leichen über Kilometer hinweg detektieren können. Und deswegen sind die auch zuerst da und für uns in dem Moment auch die verlässlichsten Insekten, um einen Besiedlungszeitraum zu bestimmen und damit auch den Sterbezeitraum.
Wie funktioniert das denn genau mit diesem Zeitraum? Weil alleine von der Schmeißfliege kriege ich es ja wahrscheinlich doch noch nicht raus. Ich brauche ja mehr Indizien.
Genau, also die Schmeißfliege kommt eigentlich an den toten Körper, um dort ihren Nachwuchs aufzuziehen. Das heißt, die kommt dahin und legt Eier. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn das Ei gelegt ist, startet quasi die Uhr. Aus dem Ei schlüpft das erste Larvenstadium, das frisst, häutet sich, wird zum zweiten Larvenstadium, frisst, häutet sich, wird zum dritten Larvenstadium. Und da entstehen dann eigentlich erst die Maden, die wir so aus der Biotonne auch kennen. Diese richtig 2 Zentimeter maximal großen, sehr beweglichen und sehr agilen Tiere, die dann auch sich in der Masse sehr für viele ekelerregend bewegen. Für uns ist das natürlich einfach nur das Vollbild einer Besiedlung. Und je nachdem, wie groß die Made ist, wie weit sie also in ihrem Wachstum schon fortgeschritten ist, vielleicht wandert sie auch gerade schon ab, um sich zu verpuppen, dann können wir bestimmen, wie alt das Tier ist, wenn wir die Temperaturen haben.
Geht die Gleichung auf? Also je mehr da los ist an Insekten an einem Tatort, desto länger ist der Todeszeitpunkt her?
Das würde ich so nicht sagen, weil gerade wenn es sehr warm draußen ist und sehr viele Fliegen gleichzeitig an den toten Körper kommen, werden natürlich auch sehr viele Eier gelegt, die dann natürlich auch relativ schnell gleichmäßig groß werden und dann hat man natürlich viel Bewegung. Für uns ist wirklich dann eher die statistische Übersicht wichtig, dass wir viele Tiere untersuchen und schauen, gibt es da irgendwelche Unterschiede, und wenn wir dann feststellen, okay, wir haben hier die ältesten Individuen schon vorliegen, dann können wir da die Bestimmung dran machen, beziehungsweise müssen auch nochmal im Umkreis gucken, weil wenn die den Körper verlassen und sich verpuppen, kriechen die teilweise 10, 15 Meter weit weg, verpuppen sich da, und da müssen wir auch nochmal nachgucken, wie alt sind die Puppenhüllen, sind sie vielleicht schon geschlüpft, also ist die erste Generation schon durch, und das gibt für uns dann immer die Eingrenzung des Liegezeitraums.
Was kommt denn da als nächstes? Also wenn wir uns jetzt mal so einen Tatort vornehmen, können Sie das beschreiben, was Sie vielleicht auch zuletzt für einen Fall hatten?
Also die letzten Fälle sind natürlich alle noch in Ermittlungen und darüber kann man nichts erzählen, weil natürlich die Prozesse bzw. die Ermittlungen noch laufen. Aber wenn man mal weiter zurückschaut, so die spannendsten Fälle, gerade jetzt, was das Stadtgebiet Leipzig angeht, da hatten wir von 2016 auf 2017 insgesamt innerhalb von 11 Monaten 4 zerstückelte Leichen von 2 völlig unabhängigen Tätern. Die sind also beide eher auf die Idee gekommen, ja Mensch, ich habe jetzt hier jeweils 2 Leichen, ja irgendwie muss ich die wegbringen. Und da ist Leichenzerstückelung immer so das erste Mittel der Wahl, damit sie eben nicht irgendwo im Ganzen kompakt rumliegen und man die finden kann. Deswegen ist der eine auf die Idee gekommen, Mensch, ich schaffe die einfach in den Badesee und versenke die da. Das war im Sommer. Und da haben wir zum Beispiel im Transportkoffer, den wir dann auch noch gefunden haben, wo dann nachgewiesen wurde, dass der wirklich im Berufsverkehr mit dem Bus von der Tatwohnung bis zum Leichenfundort gefahren ist, haben wir in diesem Koffer anhand der Leichenflüssigkeit noch Maden gefunden und konnten dann bestimmen, wann der Koffer zum Transport genutzt wurde, beziehungsweise wann der Koffer eben besiedelt wurde. In dem anderen Fall war es ein Täter, der hat 2 jüngere Frauen umgebracht, was heißt jung, mittelalte Frauen, und hat eine auch erst versucht im Wasser zu versenken, die dann relativ schnell gefunden wurde, und die andere in einem Abbruchhaus. Und auch da konnten wir dann nachweisen, dass die also eine Zeit lang erst in seiner Wohnung gelegen haben musste, weil die Temperaturen wärmer gewesen sein mussten. Und dann im Nachgang hat er die dann also rausgebracht. Da sind die Maden dann verstorben in dem eingepackten Leichnam quasi mit. Und darüber konnten wir dann auch bestimmen, wie lange die ungefähr in einer warmen Wohnung gelegen hat, bevor sie dann rausgeschafft wurde, weil wir auch die Temperaturen dann dementsprechend rekonstruieren konnten.
So abgeklärt, wie Sie das gerade erzählen, merkt man einfach, dass das Ihre tägliche Arbeit
das
ist.
Das stimmt.
Wie genau lässt sich das denn dann wirklich auch festhalten? Also wenn Sie sagen, ja, wir konnten den Zeitpunkt bestimmen, kann man dann einen Tag festlegen? Ist es auf eine Woche genau? Wie geht es?
Also teilweise, je nachdem, wie gut die Datenlage ist, kann man das sogar auf die Stunde genau machen. Oder zumindest auf einen Stundenbereich eingrenzen, ob das jetzt am frühen Morgen passiert sein muss, wann die Besiedlung stattgefunden hat. Je weiter die Zeit aber voranschreitet, desto unklarer werden ja dann auch die genauen Temperaturverläufe. Und da werden es dann Tage, wo man es bestimmen kann, teilweise Stundenbereiche von so 12 Stunden. Manchmal muss man aber auch wirklich sagen, also wir reden hier jetzt von Wochen, gegebenenfalls auch von Monaten, weil gerade wenn jemand in einer Wohnung verstirbt und dann erst die Fliegen kommen und später dann die Speckkäfer zum Beispiel, dann braucht es eine sehr lange Zeit, bevor jemand komplett skelettiert. Und wenn man dann sagt, wir haben hier in einer Wohnung ein komplettes skelettiertes oder einen skelettierten Leichnam gefunden, wo kein Weichgewebe mehr dran war, dann muss man also wirklich davon ausgehen, dass da über einen sehr langen Zeitraum von Monaten bis Jahren die Insekten gearbeitet haben.
Wobei es das ja durchaus gibt, dass Menschen versterben und die liegen dann jahrelang genau in einer Wohnung, bis sie gefunden werden.
Also mein maximaler Zeitraum, den ich da mal rekonstruieren konnte, waren 7 Jahre. Das gibt aber auch in der Literatur, auch in Deutschland, teilweise 12, 16 Jahre, die jemand da in der Wohnung lag, weil das Konto einfach automatisch, Geld kommt rein, Geld geht raus, das Telefon wird abgebucht und dann verstaubt irgendwann die Wohnung, die Kleidermotten holen sich die Klamotten, die Speckkäfer holen sich den Leichnam und ja, irgendwann ist dann dort auch Ruhe. Also dann hat man vielleicht noch kleine Milben, die sich wiederum am Kot der Käfer bedienen, aber irgendwann ist das Ökosystem dann halt auch so erschöpft, dass man sagt, da ist keine Feuchtigkeit mehr da, da ist kein Futter mehr da und damit ist dann auch dort Staub.
Schaffen Sie das immer, das wirklich aus rein naturwissenschaftlicher Sicht zu betrachten, oder gehen Ihnen die Schicksale manchmal nahe?
Nein, also das darf man wirklich sich nicht nahe kommen lassen, weil dann verliert man zum einen die Subjektivität, beziehungsweise wird dann dementsprechend beeinflusst in seiner Urteilsfindung und man verliert die Objektivität, das meinte ich. Und das ist halt dann,
es ja gar nicht so einfach ist manchmal, könnte ich mir vorstellen.
Man darf sich es halt nicht nahe kommen lassen. Das ist, in den meisten Fällen sind es naturwissenschaftliche Fragestellungen, die unterschiedlich interessant sind. Also meistens sind banale Fälle interessanter als zum Beispiel ein Tötungsdelikt, weil zum Beispiel irgendein spezielles Insekt mit aufgetreten ist, wo man sich so denkt, so cool, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und auf der anderen Seite hat man bei einem Tötungsdelikt 10 Maden im Glas, bestimmt die Leichenliegezeit, und dann ist es halt vielleicht aus naturwissenschaftlicher Sicht gar nicht so spannend. Also meistens sind es die kleinen, banalen Fälle, die eher das naturwissenschaftlich Interessante ausmachen.
Ja. Haben Sie einen im Kopf?
Also da fällt mir immer wieder ein Fall ein von einem älteren Mann, der tot in seiner Wohnung lag. Im Flur lag ein benutztes Kondom. Auf dem Esstisch standen 2 Gläser Wein, Rotwein, 1 leer, 1 voll. Und er lag dort tot in Handschellen. So. Und dann eine Platzwunde am Kopf und alle so, um Gottes Willen, hier ist irgendwas passiert. Irgendjemand hat ihn umgebracht und hat dann die Wohnung verlassen. Und zum Schluss kam aber raus, dass er Stöckelschuhe getragen hat, die er sich selber angefertigt hat. Und die Verleimung gerissen ist, er deswegen umgekippt ist, mit dem Kopf auf die Tischkante geschlagen ist und er war Diabetiker.
Ja.
So. Und ist dann in ein diabetisches Koma gerutscht, weil er unterzuckert war. Und das Interessante dabei ist, das haben Obstfliegen mitbekommen. Und die Obstfliegen haben den kompletten Gesichtsbereich besiedelt, weil wenn man ein Diabetiker ist, wenn man quasi unterzuckert ist, riecht man nach Aceton. Und das ist was, was die Obstfliegen anlockt. Und somit konnten wir dann auch, da waren wieder Schmeißfliegen mit aktiv. Aber das, der spannende Fakt, dass da nichts passiert ist, was irgendwie auf ein Fremdverschulden hinzudeuten hatte, das konnte alles geklärt werden, warum das so ist. Im Rahmen einer autoerotischen Betätigung fand das also alles statt. Die Stöckelschuhe, das war sein Fetisch, die hat er sich selber zusammengebaut.
Aber das zweite Glas ist nicht aufgeklärt.
Naja, das eine hat er an dem einen Abend getrunken und nicht weggeräumt.
Ach so.
Und das andere war vom anderen Abend. Also...
Gut, wir lernen einfach daraus, Stöckelschuhe nicht selber machen.
Stöckelschuhe nicht selber machen und wenn man solche Sachen macht, jemanden daneben setzen, der aufpasst, dass nichts passiert.
Aber wirklich krasse Fälle, die Sie da dann auch erleben. Gibt es noch sowas in der Art?
Ach, das ist dann zum Beispiel, wenn Angehörige ihre Verstorbenen zu Hause behalten und eben nicht melden, dass jemand verstorben ist, um die Rente weiter zu kassieren. Das sind so regelmäßige Sachen, wo man sich dann so denkt, ja, das sind jetzt auch schon 2 Jahre, die verstorbene Person hier liegt, irgendwo auf dem Dachboden, schön eingepackt in Bettdecken, dass die Feuchtigkeit weg kann und es nicht riecht. Da kommen dann aber auch irgendwann die Speckkäfer und fangen an zu fressen. Also auch das ist immer wieder spannend. Wir haben mittlerweile herausgefunden, auch im Rahmen meiner Doktorarbeit, dass wir hervorragend Drogen nachweisen können in den Resten der Käfer, die irgendwann mal am Leichnam gefressen haben. Also
was
auch das funktioniert, genau, was jemand konsumiert hat. Das reichert sich also teilweise an. Den Käfern geht es damit blendend, teilweise für Menschen tödliche Konzentrationen im Gewebe. Da
die Käfer,
die Käfer
feiern
nicht mal. Genau. Und das sind alles so Punkte, die man dann immer wieder so herausfindet, wo man eigentlich sagt, ne, also gestorben ist daran, also ein Tötungsdelikt war es jetzt nicht, ist aber trotzdem spannend.
Markus Schwarz beantwortet die Fragen der S1-Hörerinnen und Hörer. Stefan hatte uns geschrieben, wenn ich ordnungsgemäß eingesagt und in der Erde vergraben werde, werde ich dann auch besiedelt? Also er meint von Insekten besiedelt.
Eher nicht, weil man liegt in 1,80 Meter Tiefe, relativ abgeschottet vor Luft und eben auch Insekten. Und da unten findet eher eine Fäulnis statt oder eine Schimmelbildung.
Okay.
Und das über einen sehr langen Zeitraum. Also man vergeht sehr langsam in eher einen breiigen Zustand.
Schimmel ist ja jetzt gar nicht so gut fürs Erdreich dann, ne?
Naja, also in den meisten Fällen sind Friedhöfe ja vom Grundwasser sowieso abgeschlossen. Und dann hat man ja eine Grablege von 20 bis 21, teilweise 25 Jahren. Und ja, das... wissen die wenigsten, wie man dann aussieht nach 5 Jahren beispielsweise, aber schön ist es nicht.
Nämlich? Kann man es irgendwie beschreiben?
Das will man, glaube ich, nicht beschrieben haben.
Nicht?
Also da müssten wir wirklich eine Triggermeldung, weil man muss sich ja vorstellen, der Körper ist sich ja selbst überlassen. Und die Bakterien, die man also im Darm hat, die denken sich dann, oh, jetzt habe ich ja hier einen Körper und dann fresse ich halt den. Ja, und dann entsteht halt Gas, Flüssigkeit und...
fließt alles raus und
Brei. Fließt alles raus, es wird breiig, es wird matschig. Wenn ein großer Luftabschluss beispielsweise durch den Tonboden stattfindet, dann kann da gar nichts weg. Das heißt, der Leichnam liegt dann quasi in seiner eigenen Suppe, relativ Feuchtigkeit gestaut. Dann hat man meistens eine Fettwachsbildung bei Luftabschluss. Das heißt, die Körperfette werden durch eine Verseifung zu langkettigen Fetten. Dann vergeht man gar nicht mehr. Dann liegt da eine Fettwachsleiche. Bei sehr sandigen Böden hat man das Problem, dass die Feuchtigkeit zu schnell weg kann. Dann mumifiziert man eher. Es gibt verschiedene Probleme, die auch häufiger jetzt auftreten auf Friedhöfen, wo zum Beispiel das Grundwasser oder durch irgendwelche Stauungen Wasser ansteht. Das ist ja meistens nicht das Grundwasser. Dann ist das ein riesiges Problem, auch für die Friedhöfe beispielsweise.
Ja, schreibt uns gerade, es passt dazu, Birgit per Mail ins Studio und sagt, Friedhöfe sind ja dann wahre Paradiese für Insekten. Sind sie nicht, haben wir gerade schon aufgeklärt, unter der Erde zumindest.
Unter
ne?
der Erde nicht, nee. Ja. Aber
und dann schreibt sie, dann ist es aber gar nicht so gut, wenn wir immer mehr Menschen einäschern und nur noch die Urne in den Boden vergraben, oder? Was können Sie dazu sagen?
Also die Urne ist natürlich eine extrem platzsparende Variante, muss man wirklich so sagen. So ein Urngrab ist ja wesentlich kleiner. Die Friedhöfe sind vor allem ökologisch interessant, weil das ja in den meisten Fällen sehr alte, parkähnliche Anlagen sind. Das heißt, wir haben alte Bäume, wir haben alte Gebäude, wir haben alte Grüfte, die Rückzugsräume für Fledermäuse sind. Wir haben eine hohe Artenvielfalt, weil wir einen alten Baumbestand haben. Also zum Beispiel der Südfriedhof in Leipzig, da stehen richtig alte Bäume, hunderte Jahre alt teilweise, wo man sich so sagt, ja, genau das will man ja eigentlich für die Artvielfalt. Altes Gehölz mit vielen Höhlen, mit vielen Brutstätten, mit vielen Niststätten. Dazu bringen die Leute noch regelmäßig irgendwie kleine Pflanzen mit, die irgendwo auf den Gräbern stehen. Das heißt, es ist teilweise richtig verwildert, richtig alt. Das ist also was, was dann die Artenvielfalt wirklich voranbringt.
Aber ja, manche Menschen gehen wirklich auch spazieren dann auf den Friedhof, weil es also einfach eine Grünfläche ist.
Zum Beispiel auf dem Leipziger Südfriedhof, da gibt es eine Population an Feldhasen, Kaninchen, da gibt es Füchse, da gibt es Rehe, die mitten in der Stadt auf einem Areal von mehreren Hektar leben und dort halt auch glücklich sind.
Jetzt gibt es das Thema Reerdigung. Was hat es damit auf sich?
Also die Reerdigung ist eine neue Bestattungsform, die erforschen wir gerade am Institut für Rechtsmedizin in Leipzig. Und da wird ein Mensch mit Pflanzenmaterial gemeinsam in einen Kokon gelegt, der ist abgeschlossen. Und durch die Verwesung, die stattfindet, wird der Mensch innerhalb von 40 Tagen zu großen Teilen zur Erde. Das heißt, das Weichgewebe, Muskeln, Organe werden zu Humus umgewandelt, zu einer humusähnlichen Struktur. Und die Knochen bleiben dann noch übrig. Das wird dann zum Schluss alles miteinander vermengt und wird dann im Gesamtpaket quasi bestattet. Das bringt den Vorteil mit sich, dass man zum Beispiel auf einen Sarg komplett verzichten kann, weil man liegt nackt in diesem Kokon. So wie man halt auf die Erde gekommen ist, wird man in diesen Kokon gelegt. Und ja, dann geht da also eine Art Kompostierung vonstatten. Und die Bakterien, die man eigentlich im Körper trägt und die auch mit diesem Pflanzenmaterial eingetragen werden, die sorgen dann dafür, dass man also wieder zu Erde wird.
Gibt es das schon? Wird es irgendwo gemacht?
Das wird in Schleswig-Holstein und in Hamburg schon angeboten von einem Unternehmen aus Berlin. Und da sind auch jetzt die Bestattungsgesetze dementsprechend schon angepasst worden, dass es also Klauseln gibt, dass diese dritte Variante neben Sarg- und Feuerbestattung eben möglich ist. Wie gesagt, wir sind gerade noch in einem Experimentierprozess.
Dauert es dann wahrscheinlich.
In Baden-Württemberg dauert es vielleicht noch ein bisschen, aber auch da hatte ich jetzt letzte Woche eine Mail bekommen von einer älteren Dame, die das Thema ganz spannend fand und sich halt gesagt hat, na, ich möchte aber zum Beispiel reerdigt werden. Und wir haben jetzt eine erste wissenschaftliche Publikation geschrieben, die ist auch online einsehbar, für alle zugänglich, und das habe ich ihr zur Verfügung gestellt, und sie meinte dann so, ja, ich würde dann nämlich gerne eine Eingabe an den Baden-Württembergischen Landtag machen, weil es für mich der Wunsch ist, dass ich reerdigt werde. Und da habe ich gesagt, so gut, kann ich verstehen, hier haben sie ihre Publikation, und dann mal schauen. Vielleicht wird diese Frau ja anschieben, dass es die Reerdigung auch in Baden-Württemberg gibt.
Ihnen ist es ein großes Anliegen, wissenschaftlich aufzuklären, wie kriminelle Handlungen untersucht werden. Also zum Beispiel mit Hilfe von Insektenforschung, genau. Was Sie machen. Was für Fehlinfos geistern denn darum?
Ach, da ist sehr viel durch amerikanische Krimiserien, aber letztlich auch durch den sonntäglichen Tatort in die falsche Richtung gelaufen. Also, dass irgendwelche Polizisten in Zivilkleidung an den Tatort kommen, während im Hintergrund die Spurensicherung noch arbeitet, das ist einfach undenkbar. Mhm. Also wenn, dann gehen wir an einen Leichnam, wenn zumindest die groben DNA-Spuren asserviert sind, damit wir keine Spuren vernichten in dem Moment, wenn wir da arbeiten. Und dann sind wir da natürlich in Vollschutzanzügen mit Überziehern für die Füße, mit einer Brille, dass nichts aus dem Gesicht rausfällt, und mit einer FFP2-Maske, wenn sogar manchmal FFP3-Maske, dann vor Ort. Und dann auch wirklich unter größter Vorsicht, damit eben keine Spuren vernichtet werden. Zudem kann man nicht einfach irgendwo eine DNA-Spur in den USB-Slot eines Rechners stecken und quasi in dieser Sekunde das DNA-Profil bekommen. Also auch das braucht natürlich Zeit. Und wenn man dann dementsprechend an einem Tatort beispielsweise 500 Spuren asserviert, müssen auch diese 500 Spuren nacheinander erst ausgewertet werden. Die Toxikologie braucht Zeit. Eine Sektion braucht Zeit, dass man quasi draußen vor Ort sagt, Was eigentlich jetzt die Todesursache war, ist fast ein bisschen utopisch, wenn nicht gerade ein Schuss im Kopf zu sehen ist. Aber selbst dann muss natürlich eine Sektion durchgeführt werden. Das heißt, vieles, was dargestellt ist, ist natürlich durch den dramaturgischen Effekt auch ein ganzes Stück verkürzt.
Wie sehr ärgert Sie das?
Ach, eigentlich gar nicht, weil wir sprechen ja hier von Unterhaltungssendungen. Ich finde es immer so ein bisschen fragwürdig, wenn Leute wirklich denken, ja, das ist so, weil das habe ich bei zum Beispiel Tatort gesehen.
Die Gefahr ist aber da, ne?
Die Gefahr ist da und es kommt auch regelmäßig dazu. Also die häufigste Frage ist dann halt immer so angelehnt an Jan-Josef Liefers als Birne. Ist es wirklich so? Und dann muss man aber halt wirklich sagen, ja, zum einen, es gilt das Vier-Augen-Prinzip in der Rechtsmedizin. Das heißt, Birne bräuchte einen zweiten Arzt. Das weiß man immer nicht, ob Alberich Ärztin ist. Das ist ja auch noch nie so richtig geklärt worden, glaube ich. Ansonsten, da sind Sektionsassistenten mit aktiv. Da ist in der Regel die Spurensicherung mit aktiv. Also, dass wirklich ein einzelner Professor im Sektionssaal steht und dort quasi den kompletten Fall mit einem Kommissar aufklärt, das ist sehr, sehr utopisch.
Also, wobei, es ist gerade schon passiert. Ich oute jetzt die Hörerinnen oder den Hörer nicht, denn da hat jemand geschrieben, oh, erinnert mich an Börne.
Klar, also wenn man es so darstellt, es geht auch bei uns durchaus lustig zu, aber es sind wesentlich mehr Leute dran involviert. Also da steht der Staatsanwalt noch mit da, da steht vielleicht irgendwo noch ein zweiter Kommissar mit da, dann hat man noch den zweiten Arzt, den dritten Arzt, vielleicht eine Fotografin. Und also da ist Manpower im Einsatz und das kann man natürlich an einem Tatortdreh gar nicht so realisieren, weil dann hätte die Kamera gar keinen Platz mehr, weil auch Sektionssäle haben nur eine bestimmte Größe und wenn es da wirklich mal rund geht, auch dass CT-Bilder angelegt werden, dass die Leiche erst ins CT geht. Das ist an sich ein sehr langweiliger Prozess, weil Leiche liegt auf Bahre, fährt ins CT, das dauert seine Minuten, dann kommt irgendwann am Rechner das Bild, das wertet man aus. Das kann man alles dramaturgisch natürlich knackiger gestalten. Ich finde es immer spannend, wenn man wirklich echte Sektionssäle sieht, die man auch teilweise kennt von den Kollegen, wo dann beispielsweise nach Dienstschluss dann dort die Tatort-Teams reinkommen und man weiß genau, welche Leichen da gegebenenfalls am Tag auf den Bahnen gelegen haben oder auf den Sektionstischen und dann liegen da Schauspieler drauf. Also ich würde um Gottes Willen mich nie auf einen Sektionstisch legen. Ja. Und die Schauspieler liegen dann da so oberkörperfrei auf den Sektionstischen und auch das ist immer alles viel zu sauber dargestellt. Also wenn da jemand liegt, wir müssen ja alle drei Körperhöhlen eröffnen bei einer Sektion oder das muss gemacht werden. Also auch Kopf, Brust und Bauchhöhle. Also so wie die Schauspieler dann dort liegen oder die Komparsen, so sieht es in der Realität nicht aus.
Ist vielleicht ganz gut, dass wir die Bilder dann nicht zu sehen kriegen. Gucken Sie es denn überhaupt selbst?
Ja, also manchmal, also jetzt nicht jeden Sonntag, aber schon in regelmäßigen Abständen schaue ich da mal rein.
Sie sind ja eben auch Insektenforscher. Ich fand das ganz spannend in der Vorbereitung. Gestern bin ich auf die Forschungssammlung des Karlsruher Naturkundemuseums gestoßen. Und da befinden sich wohl etwa 3 Millionen Insektenpräparate. Also wir Laien können da natürlich gar nichts auseinanderhalten. Aber was können Sie anhand dessen alles rausfinden?
Also für uns sind das riesengroße Archive, wo man mittlerweile auch über den genetischen Fingerabdruck von Insekten bestimmen kann, wo kommen die her, also zu welcher Population gehören die. Ansonsten sind Entomologen sehr exakte Menschen, also alles wird katalogisiert. An jedem Insekt kleben mehrere Zettelchen, wann, wo, wer, wie das Insekt gefangen, bestimmt, in andere Kästen gesteckt und so weiter. Alles Mögliche wird dokumentiert. Auch hier in Stuttgart gibt es eine große Sammlung im Naturkundemuseum, auch riesengroße Regale, da durfte ich auch mal reingucken. Fantastisch, teilweise zurückliegende Archive von Artenvielfalt, was von irgendwelchen Expeditionen mitgebracht wurde. Also das sind wirklich riesengroße Archive für naturkundliches Wissen.
Sie sind außerdem Ballistiker, also Sie sind damit beschäftigt, Verbrechen aufzuklären, wenn Schusswaffen zum Einsatz kamen. Und in Ihrem Buch Der Tod im Anflug, da beschreiben Sie beispielsweise auch Attentate auf US-Präsidenten oder ehemalige US-Präsidenten, wie bei Theodore Roosevelt. Da war er nämlich kein Präsident mehr am 14. Oktober 1912. Was passierte
genau
da?
Genau, also er wurde aus kurzer Distanz mit einem Revolver in die Brust geschossen. Und jetzt denkt man ja, oh Gott, Revolver in die Brust, der ist gestorben. Nein, Theodore Roosevelt war also wirklich ein hartgesottener Typ, auch wenn man sich seine Vita mal anschaut, was der also in seinem Leben alles erlebt hat. Der hat sich selber überprüft, hat sich angeguckt und hat festgestellt, okay, das Projektil ist durch mein Brillenetui durchgeflogen, ein metallenes Brillenetui, und hat eine zusammengefaltete Rede von mehreren Dutzend Seiten durchschlagen. Und diese Komponenten, sein Anzug, seine Weste, sein Hemd, die Rede und letztlich das Brillenetui, haben dem Projektil so viel Widerstand gegeben, dass der Schuss zwar in die Brust rein ist, aber an einer Rippe abgeprallt ins Muskelgewebe. Das hat er dadurch festgestellt, dass er kurz gehustet hat, okay, und beim Husten festgestellt hat, okay, da kommt kein Blut. Und weil er Großwildjäger war, hat er dann auch gedacht, so, okay, das ist nicht im, quasi nicht in die Brusthöhle eingedrungen. Das heißt für mich erstmal keine Gefahr. Blutung hält sich auch in Grenzen, kann ich meine Rede halten. Man hat dann 90 Minuten lang seine Rede gehalten. Da gibt es Bilder dazu, wie er dasteht bei voller aufrechter Gesundheit. Und erst danach ist er in die Klinik gegangen und man hat ihm das Projektil aus der Brust rausgeschnitten. Also das ist schon anders hart gesotten, muss man wirklich sagen.
Was sind denn so typische Fälle, die Ihnen begegnen als Ballistiker?
Also in den meisten Fällen muss man wirklich sagen, durch unser durchaus restriktives Waffenrecht, wenn es im kriminellen Milieu ist und jetzt kein Unfall oder suizidales Geschehen, sind es häufig umgebaute Schreckschusswaffen beispielsweise, die man immer wieder sieht, wo mit sehr großem handwerklichen Aufwand Teile verstärkt und umgebaut werden. Da teilweise auch Waffen über Wege bezogen werden, die in Deutschland gar nicht verkauft werden dürfen, die eigentlich als Schreckschusswaffe ausgelegt sind, aber mit einfachen Handgriffen umzubauen sind, damit sie zum Beispiel Hartgummigeschosse verschießen können. Und diese Hartgummigeschosse zwar so schwer sind wie ein Wattetupfer oder wie ein Wattestäbchen, aber dann durch die Energie trotzdem in den Körper eindringen können und schwerste Verletzungen verursachen können. Jetzt muss man ja denken, okay, das Projektil muss nicht immer in den Brustraum oder in irgendein großes Gefäß eindringen. Da reicht ein Streifschuss am Hals, Geschoss ins Auge, an die Schläfe. Da sind also die Knochenschichten auch so dünn, dass man sagt, da kriegt man massive Schäden angerichtet. Und das sind dann immer so diese Spezialfragestellungen. So, wir haben hier diese Waffe. Ist die überhaupt dazu potenziell in der Lage, jemanden umzubringen? Das ist zum Beispiel dann so eine Fragestellung für eine Rekonstruktion, die uns gestellt wird.
Kommt hoffentlich sehr selten vor.
Kommt selten vor, aber trotzdem regelmäßig. Also,
was ist so ein Fall, der Sie extrem lange beschäftigt hat?
Das ist zum Beispiel der Fall von so einer umgebauten Schreckschusspistole, wo es darum ging, dass ein Hartgummigeschoss jemanden aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen wurde, drang auch 4 Zentimeter tief ein, und das ging eigentlich um einen ähnlichen Raubüberfall, muss man fast sagen. Also da wollte eine Bande der anderen Bande Geld abnehmen und ist dann halt auf jemanden losgegangen und hat da war dann die Fragestellung, aus welcher Entfernung wurde denn geschossen. Letztlich konnten wir rekonstruieren aus 20 Zentimetern Entfernung quasi in die Stirn. Und jetzt muss man da wirklich sagen, also das Geschossenergie hat ausgereicht, um durch die Stirnhöhle hindurch bis in das Gehirn vorzudringen und dann dort auch zum Liegen zu kommen. Das brachte dann mit sich, dass die Person notfallmäßig operiert wurde, dann auch ein Stück der Schädeldecke ersetzt werden musste und die Person lebenslang jetzt eine Narbe von Ohr zu Ohr in einem großen Bogen einmal über die Stirn tragen wird. Da gab es dann aber auch dementsprechende Haftstrafen. Also da gab es einmal 10 und einmal 12 Jahre für die Täter.
Wenn Sie das jetzt beschreiben, wo war der Punkt, wo Sie so lange gebraucht haben bei den Untersuchungen? Weil so klingt es ja alles recht logisch vom Verfahren.
Also wir mussten wirklich ein relativ komplexes Rekonstruktionsverfahren anwenden, und dann dazu kam noch, dass uns niemand Munition liefern konnte, die wir für diese Versuche nutzen konnten. Das heißt, wir mussten erstmal aus der kompletten Bundesrepublik von allen Landeskriminal- und Bundeskriminalamt Munition beziehen, um sagen zu können, okay, wir haben jetzt erstmal ausreichend Munition, um zu testen. Und die Wege der Beschaffung waren da dementsprechend das komplexere Problem, bis wir eben in diese Rekonstruktion gehen konnten.
Ja, also da hat man immer wieder andere Herausforderungen.
Genau.
Auf jeden Fall sage ich herzlichen Dank für Ihren Bericht heute Vormittag bei uns in S1. Leute, Markus Schwarz.
Sehr gern, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.